RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Patrick Buchmüller. Die USA nehmen Smartphones und Computer von den umstrittenen Zollerhöhungen durch Präsident Trump aus. Das geht aus einem Dokument der Zoll- und Grenzschutzbehörde hervor. Ausgenommen von den massiven Zollerhöhungen, vor allem gegenüber China, werden auch Halbleiter. Die Firma Apple lässt zum Beispiel einen Großteil ihrer iPhones in China montieren. In den vergangenen Tagen sollen Flugzeuge tonnenweise Geräte vor einer Zollerhöhung in die USA geflogen haben. Zum ersten Mal seit Jahren hat es Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm gegeben. Danach hieß es, dass die Gespräche im Oman fortgesetzt werden sollen. Unser Korrespondent für den arabischen Raum, Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Saleh, sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Aus dem Hauptstadtstudio Uwe Jahn.
Im Umgang mit der AfD rät Spahn zu einer richtigen Balance. Bei der Besetzung der Bundestagsausschüsse empfiehlt er, die AfD zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei auch. Was im Klartext heißen könnte, ihr beispielsweise den Vorsitz im Haushaltsausschuss zu überlassen.
In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlottenplatz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht. Ein Beamter habe daraufhin geschossen. Der verletzte Messerstecher sei ins Krankenhaus gekommen. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten Hoffenheim gegen Mainz 2:0, Mönchengladbach gegen Freiburg 1:2, Bochum gegen Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli ebenfalls 1:2. Am Abend empfängt Bayern München noch Dortmund. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend recht freundlich, zurzeit in Berlin-Kreuzberg 17 und in Forstlausitz 20 Grad. In der Nacht häufig klar, gering bewölkt bei 9 bis 4 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkiger, später auch Schauer oder kurze Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Sport Update.
In der Fußball-Bundesliga ist der 1. FC Union zurzeit nicht zu schlagen, auch nicht vom deutschen Meister. In Leverkusen holen die Eisernen einen Punkt und bleiben auch im 5. Spiel in Folge ohne Niederlage. Philipp Hofmeister über das 0:0 in der Bay-Arena.
Nichts war es mit der ultimativen Leverkusener Kampfansage im Titelrennen der Bundesliga. Zu wenig Kreativität, zu wenig Torgefahr lieferte die Werkself bei der Nullnummer gegen Union Berlin. Das lag aber auch an der starken Leistung der Berliner, die sehr laufstark, sehr schlau, sehr diszipliniert verteidigten und erstaunlich wenig zuließen. Daran änderte auch das Comeback von Florian Wirtz nach über einem Monat Verletzungspause nichts. Der Leverkusen Ausnahmespieler machte eine gute halbe Stunde mit, hatte auch ein paar starke Szenen. Am torlosen Remis konnte allerdings auch er nichts ändern. Union bestätigt mit diesem Punktgewinn in Leverkusen seine starke Form und verdiente sich dieses Ergebnis. Für den deutschen Meister aus Leverkusen war dieses 0:0 nach den schwachen letzten Wochen der nächste Rückschlag.
Union liegt in der Tabelle auf dem 13. Platz. Im Duell zweier Europapokalanwärter musste sich Mönchengladbach dem SC Freiburg 1:2 geschlagen geben. Holstein Kiel bleibt Tabellenletzter nach einer 1:2 Niederlage gegen St. Pauli. 1:2 hieß es auch bei Bochum gegen Augsburg und Hoffenheim holt 3 Punkte für den Klassenerhalt beim 2:0 über Mainz. In der zweiten Liga hat Hertha BSC den 4. Sieg in Folge verpasst. Die Berliner trennten sich von Darmstadt 98 1:1. Hertha ist Tabellenzwölfter. In der Frauenbundesliga musste sich Turbine Potsdam bei Carl Zeiss Jena mit 0:1 geschlagen geben. Die Potsdamerinnen haben weiterhin nur einen Punkt auf dem Konto und sind damit fast schon abgestiegen. Bayern München hat das Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt mit 3:0 gewonnen. Und bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen hat sich Deutschland im tschechischen Budweis gegen Norwegen mit 5:2 durchgesetzt. Das erste WM-Spiel hatte das DEB-Team noch 2:5 verloren gegen Schweden. Nächster Gegner am Montag ist Ungarn. Und soweit das Sportupdate mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Mit Tanja Sluka. Zölle, Gegenzölle und dann Rückzieher. US-Präsident Trump hält die Welt weiter in Atem. Nachdem in den Vereinigten Staaten Sorgen laut wurden, der Zollstreit könnte eine ganze Reihe an wichtigen Produkten deutlich verteuern, rudert das Weiße Haus nun noch einmal zurück. Für manche Waren soll es nun auch künftig keine Erhöhungen geben, heißt es. Aus Washington, Giselle Uckar.
Neben Smartphones und Computern sollen beispielsweise auch Halbleiter von den massiven Zollerhöhungen verschont bleiben. Das geht aus einem veröffentlichten Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hervor. Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt, also dem Land, dessen Warenimporte Präsident Trump inzwischen mit 145-prozentigen Strafzöllen belegt hat. Auch für die in China produzierenden US-Tech-Unternehmen selbst sind die Zollausnahmen eine gute Nachricht. Ihre Aktienkurse waren in den vergangenen Tagen an der Wall Street förmlich in den Keller gerauscht. Unternehmen wie Apple oder Nvidia haben dabei Milliarden an Wert verloren.
Der Iran soll keine Atomwaffen produzieren. Das ist das erklärte Ziel der Gespräche, die Vertreter der USA jetzt mit der iranischen Regierung aufgenommen haben. Auf Einladung des Sultanats Oman fanden dort heute erste Verhandlungen statt zwischen dem US-Sonderbeauftragten Witkoff und dem iranischen Außenminister Araghchi. Beide sprachen aber nur mit den Vermittlern. Kommende Woche soll es weitergehen, wie Moritz Behrendt berichtet.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben, meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur ISNA. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime bestreitet, an Atombomben zu bauen, behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Eine Aussage, die von westlichen Staaten angezweifelt wird. Im Jahr 2015 hatte der Iran ein Abkommen unterzeichnet, das eine Einschränkung des Atomprogramms vorsah. Im Gegenzug wurden Sanktionen gelockert. In der ersten Amtszeit von US-Präsident Trump hatten sich die USA einseitig aus dem Abkommen zurückgezogen. Jetzt hat Trump Teheran neue Verhandlungen angeboten und im Falle eines Scheiterns mit einem militärischen Angriff gedroht.
Die EU-Staaten wollen aufrüsten, um sich für einen möglichen russischen Angriff zu wappnen. Verschiedene Waffen und Ausrüstung könnten gemeinsam angeschafft werden, um sich die Kosten zu teilen, so der Tenor des Treffens der EU-Finanzminister in Warschau. 2 Tage lang wurde vor allem über die Kostenfrage gesprochen. Dabei ging es auch um die Idee, einen zwischenstaatlichen Fonds einzurichten, an dem sich auch Nicht-EU-Länder beteiligen könnten. Über diesen Fonds könnten dann gemeinsame Kredite aufgenommen und militärische Ausrüstung gekauft werden. Jakob Mayer hat die Gespräche in Polen für uns verfolgt.
Bei ihrem Treffen in Warschau haben die EU-Finanzministerinnen und Minister die Verteidigung von gestern vor Augen. Panzer, Flugzeuge, Kanonen, ausgestellt im polnischen Armeemuseum, wo die Ministerrunde tagt. Und darüber diskutiert, wie Europas Verteidigung von morgen finanziert werden kann. Der Gastgeber, Polens Finanzminister Andrzej Domański, verweist nicht ohne Stolz darauf, wo sein Land dabei steht. Natürlich ist Polen bereit, alles zu unternehmen, was zur Verbesserung unserer Sicherheit notwendig ist. Es ist kein Zufall, dass wir 4,7% unseres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, der höchste Wert in der gesamten NATO. Wir sind auch sehr froh darüber, dass andere Mitgliedstaaten beschlossen haben, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Aber dabei ist der Ehrgeiz der EU-Länder sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt von der Geografie und der jeweiligen Schuldenlast ab. Mitgliedstaaten, die von Russland weit entfernt liegen, wie Portugal oder Spanien, sehen weniger Anlass, schnell aufzurüsten. Madrid gibt nur 1,5% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Außerdem verfügen hochverschuldete Länder über wenig finanziellen Spielraum, um mehr für Verteidigung auszugeben. Die EU-Kommission will ihnen den verschaffen, indem sie die europäischen Schuldenregeln lockert und bis zu 150 Milliarden Euro an Darlehen bereitstellt. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sieht Europa an einem Wendepunkt. Angesichts der schwerwiegenden Sicherheitsbedrohungen durch die russische Aggression muss Europa dringend seine Verteidigungsfähigkeiten aufbauen. Dies erfordert erhebliche und nachhaltige Investitionen in die Verteidigungskapazitäten und die europäische Verteidigungsindustrie. Dabei haben die Ministerinnen und Minister in Warschau über ein Diskussionspapier der Brüsseler Denkfabrik Bruegel beraten. Sie schlägt eine neue zwischenstaatliche Einrichtung vor, der auch nicht die EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten. Ein Einkaufsclub für Rüstungsgüter, damit europäische Länder nicht länger in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Produzenten einkaufen, was die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner teuer und wenig effizient macht. Bruegel-Experte Guntram Wolf.
Unsere Vorstellung ist, dass man mit gemeinsamen Projekten und gemeinsamer Finanzierung für diese Projekte eben diese Kosten dann senken kann und Märkte integrieren kann. Es geht also um sozusagen das Zusammenspiel zwischen Haushaltspolitik der Mitgliedsländer und der europäischen Haushaltspolitik und der Marktstruktur im Verteidigungsbereich.
Für die Bundesregierung ist wichtige Voraussetzung, dass es dabei um konkrete Vorhaben geht, sagt Bundesfinanzminister Jörg Kukis und verweist als Beispiel auf die Bundeswehrbrigade in Litauen.
Aber was wir immer brauchen, ist, dass der erste Schritt sein muss, konkrete militärische Zusammenarbeit, gemeinsame Verteidigungsinitiativen Europas. Wenn die bestehen, dann kann man sich über Finanzierung, über gemeinsame Finanzierung Gedanken machen.
Gestern haben die Ministerinnen und Minister ihre Einigkeit im Zollstreit mit den USA betont und begrüßt, dass es jetzt eine Chance für Verhandlungen mit Washington gäbe.
Jakob Mayer über das zweitägige Treffen der EU-Finanzminister in Warschau. Umfragen zufolge sind die Menschen in Deutschland skeptisch, was sie von der künftigen Bundesregierung zu erwarten haben. Gleichzeitig wächst die Zustimmung zur AfD, obwohl im neuen Koalitionsvertrag auch verschärfte Asylregeln vorgesehen sind. Noch haben CDU und SPD den Vertrag nicht offiziell angenommen. Doch der künftige Bundeskanzler Merz wird in der Asylfrage offenbar bereits aktiv, wie Jim Bob Nikschas aus Berlin berichtet.
Es ist einer der umstrittensten Punkte im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Künftig soll die Bundespolizei Asylsuchende schon an den Grenzen zurückweisen, damit sie gar nicht erst ins Land kommen. In Abstimmung mit den europäischen Nachbarn, heißt es. Diese Abstimmung hat offenbar bereits begonnen. CDU-Chef Friedrich Merz führe schon jetzt entsprechende Gespräche, sagte Generalsekretär Carsten Linnemann der Rheinischen Post. Er zeigte sich sicher, dass es Zurückweisungen an den Grenzen geben werde. Rechtlich sind sie jedoch umstritten, weil die EU-Staaten verpflichtet sind, Asylgesuche von Migranten zunächst zu prüfen. SPD-Chef Lars Klingbeil geht davon aus, dass die neue Bundesregierung konkrete Verabredungen mit Nachbarländern treffen wird. Er sei sich sicher, dass Merz als Kanzler gemeinsame Lösungen finden werde, hat Klingbeil der Bild-Zeitung gesagt. Unionsvertreter drängen darauf, beim Thema Migration noch vor der Sommerpause Änderungen durchzusetzen. Fraktionsvize Jens Spahn sagte der Bild, dazu sporne ihn auch ein möglicher Erfolg der AfD bei den nächsten Landtagswahlen im Osten an.
Dass die AfD die Union in Umfragen inzwischen eingeholt hat, das treibt Politiker von CDU und CSU die Sorgenfalten auf die Stirn. Schon oft wurde die Brandmauer nach rechts beschworen. Unionsfraktionsvize Spahn stellt das nicht in Frage. Dennoch regt er jetzt in einem Zeitungsinterview ein Stück weit zum Umdenken an. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn.
Der CDU-Politiker Jens Spahn fordert die Parteien im Bundestag auf, anzuerkennen, wie viele Menschen die AfD gewählt haben. Diese sollten ernst genommen werden. Im Umgang mit der AfD rät Spahn zu einer richtigen Balance. Das heißt, sich nicht provozieren zu lassen und nicht, wie er der Bild-Zeitung sagt, über jedes Stöckchen zu springen. Der Ton im Parlament hat sich Spahn zufolge durch die Rechtsaußenpartei verändert und könnte nun noch krasser werden. Bei der Besetzung der Bundestagsausschüsse empfiehlt er, die AfD zu behandeln wie jede andere Oppositionspartei auch, was im Klartext heißen könnte, ihr beispielsweise den Vorsitz im Haushaltsausschuss zu überlassen. Bei der Wahl der Bundestagsvizepräsidenten soll es laut Spahn bei der bisherigen Regelung bleiben. Jeder Kandidat muss eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich bringen. Das ist der AfD bisher noch nicht gelungen.
Es ist gleich 18.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Carsten Steinmetz begrüßt im Studio. In der kommenden Viertelstunde geht es um die Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Union, der einen Punkt bei Bayer Leverkusen geholt hat. Wir schauen auf den deutschen Klassiko Bayern gegen Dortmund ab 18.30 Uhr in München und sind in der zweiten Liga, in der Hertha BSC heute im Heimspiel gegen Darmstadt über ein Unentschieden nicht hinausgekommen ist. Los geht's mit dem 1. FC Union. Der setzt in der Bundesliga seinen guten Lauf fort, bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage und holt beim 0:0 in Leverkusen immerhin einen Punkt beim deutschen Meister. Philipp Hofmeister über das Unentschieden in der Bayer-Arena.
Bayern 04 Leverkusen muss den nächsten Rückschlag einstecken. Und was für einen. Ein torloses Remis im Heimspiel gegen Union Berlin. Das war und ist zu wenig als Kampfansage im Titelrennen der Fußball-Bundesliga. Es dauerte gerade mal 13 Sekunden. Da hatte die Werkself die erste Chance. Frimpong traf nur das Außennetz. Der Start der Leverkusener in diese Partie war eigentlich gut. Union Berlin fing sich aber sehr, sehr schnell, erzielte durch Illich ein Tor aus knapper Abseitsposition allerdings, überzeugte aber weiterhin mit viel Laufarbeit, mit viel Leidenschaft, machte die Räume sehr geschickt, sehr eng und ließ wenig Leverkusener Torgefahr zu. Daran änderte auch die Einwechslung von Superstar Florian Wirtz nichts mehr. Er kam nach knapp einer Stunde unter großem Beifall ins Spiel, hatte auch ein paar starke Szenen. Am torlosen Remis ändern konnte allerdings auch das Comeback von Florian Wirtz nichts mehr. Der 1. FC Union Berlin verdient sich diesen Punkt in Leverkusen mit einer wirklich starken Leistung, bleibt so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Leverkusen dagegen muss den nächsten Rückschlag nach den schwachen letzten Wochen verkraften.
0:0 in Leverkusen. Union-Kapitän Christopher Trimmel war mit diesem Ergebnis natürlich sehr zufrieden.
Ich glaube, wir haben speziell defensiv natürlich sehr gut verteidigt, waren aggressiv, zweikampfstark. Klar haben wir mit dem Ball die ein oder andere Situation, die wir besser ausspielen müssen, mutiger sein müssen, aber das gehört zum Abstiegskampf dazu, dass man auch mit langen Bällen agiert. Trotzdem sind wir natürlich sehr zufrieden.
Die Union-Serie hält also auch in Leverkusen. Aus den letzten 5 Spielen hat das Team um Christopher Trimmel starke 11 Punkte geholt.
Wir haben uns eingeschworen vor dieser Serie schon, dass im Abstiegskampf um gewisse Dinge geht, die man vielleicht am Anfang der Saison nicht zur Hand hat. Wir haben defensive Stabilität in die Mannschaft gebracht. Das war, glaube ich, auch wichtig in der Phase. Dass es dann so läuft, ist natürlich auch überraschend, weil am Ende war man schon ein bisschen zu unkonstant und freut mich natürlich sehr, dass das jetzt über so viele Spiele schon hält.
Die Bundesliga geht kurz vor Saisonende natürlich in die heiße Phase und das gilt auch für den Kampf um die Europapokalplätze. In Mönchengladbach trafen 2 Kandidaten für die europäischen Wettbewerbe aufeinander. Die Borussia empfing den SC Freiburg und musste sich den Gästen 1:2 geschlagen geben. Tim Wichmann über den Freiburger Erfolg in Mönchengladbach.
Der Teenager des Tages ist Freiburger. Gladbachs Ersatzkeeper Thiago Pereira Cardoso parierte zwar nach Kräften und teilweise überragend, doch in der 90. Minute war er dann doch machtlos gegen den Kopfball vom ebenfalls 19-jährigen Johann Mansambi. Der traf zum 2:1 Siegtor für die Breisgauer. Es trafen nur Freiburger an diesem Nachmittag. Günther ins eigene Netz, Osterhage zum 1:1 und in letzter Sekunde eben Jungster Johann Mansambi mit seinem ersten Bundesliga-Tor, durch das der SC Freiburg Gladbach in der Tabelle überholt.
Tja, wie groß ist der Frust bei den Gladbachern? Stürmer Tim Kleindienst.
Was heißt Frust? Also ich glaube, so am Ende hast du verdient verloren. Wir waren nicht gut genug, um Freiburg gefährlich hätten werden können. Es hat irgendwie wieder so ein bisschen so ein kleiner Faden wie aus dem St. Pauli-Spiel. Es war besser, aber trotzdem hat uns so die Durchschlagskraft gefehlt. Wir hatten nicht so viel Offensivaktion. Ja, es ist halt einfach bitter. Was soll man sagen? Wenn du am Ende verdient verloren hast, dann brauchst du nicht hinstellen und sagen, da und da und da hat es dran gelegen.
Abstiegskampf war angesagt im Kellerduell Holstein-Kiel gegen den FC St. Pauli. Die Kieler wollten mit 3 Punkten eventuell den letzten Tabellenplatz verlassen und die Hamburger mit in den Abstiegskampf ziehen. Aber es kam ganz anders. Die Gäste siegten 2:1. Lars Pegelow über den Auswärtserfolg von St. Pauli und die große Ernüchterung bei den Gastgebern.
Riesenenttäuschung im Kieler Holstein-Stadion. Nicht nur über die Niederlage gegen den FC St. Pauli, sondern auch, weil die meisten Störche-Fans nach diesem 1:2 nur ein Gefühl haben konnten. Das war es dann wohl bald mit der Bundesliga. Ein unglückliches Eigentor von Max Geschwill in der 2. Minute der Nachspielzeit entschied die Partie. Eine zähe Partie, in der schlusslich Kiel zunächst durch Alexander Bernhardsson in Führung gegangen war und die reiferen St. Paulianer durch Daniel Sinani zum Ausgleich kamen. Kiel Kiel muss mehr denn je mit der zweiten Liga planen. St. Pauli hat einen zwar glücklichen, aber auch großen Schritt getan Richtung Klassenerhalt.
Nach 11 Spielen ohne Niederlage musste sich der FC Augsburg vor einer Woche dem FC Bayern geschlagen geben. Jetzt wollen die Augsburger eine neue Serie starten. Beim VfL Bochum haben sie heute den ersten Schritt gemacht. Jan Wochner über einen weiteren 2:1 Auswärtssieg durch einen Treffer kurz vor Schluss.
Was für ein Wechselbad der Gefühle in der Schlussphase in Bochum. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit schoss Bochum beim Stand von 1:1 in die Überzahl spielend an den Pfosten. Im Gegenzug fiel der Siegtreffer für Augsburg. Der eingewechselte Kömür traf für den FCA zum entscheidenden 2:1. Augsburg hatte zur Pause 1:0 geführt. Essende war erfolgreich nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Im zweiten Durchgang dann Bochum. Klar besser mit dem verdienten Ausgleich durch Kapitän Hofmann nach einer Stunde. Nach der roten Karte für Augsburgs Arne Meyer sah es so aus, als könne Bochum das Spiel noch drehen. Stattdessen aber jubelte der FCA in Unterzahl.
Bochum weiter tief im Tabellenkeller. Die TSG Hoffenheim holt dagegen 3 Punkte für den Klassenerhalt. Die Hoffenheimer besiegten den in dieser Saison so starken FSV Mainz. Ann-Kathrin Rose über den 2:0 Heimerfolg.
Effiziente Hoffenheimer bezwingen harmlose Mainzer. Und das auch, weil die TSG früh den Grundstein legte zum lang ersehnten Heimsieg. Zweimal war André Kramaric zur Stelle. Zweimal war es Basumana Touré, der die Treffer in der 4. und in der 32. Minute vorbereitet. Mainz bemüht, aber mit dem 0:2 in die Pause. In der zweiten Halbzeit die 05er griffiger und mit mehr Torgefahr, brachten den Ball aber nicht mehr im Kasten unter. Und so trennen sich die TSG Hoffenheim und Mainz 05 mit 2:0.
Im Spitzenspiel trifft der FC Bayern heute Abend ab 18.30 Uhr auf Borussia Dortmund. Mehr dazu gleich live aus München. Kurzer Blick auf die Tabelle. Spitzenreiter FC Bayern liegt aktuell 5 Punkte vor Verfolger Leverkusen. Eintracht Frankfurt ist Dritter, RB Leipzig Vierter. Den ersten FC Union finden wir auf dem 13. Platz. Und am Tabellenende Heidenheim 16., Bochum 17., Kiel 18. Diese drei Teams kämpfen wohl um den Relegationsplatz. In der zweiten Liga konnte Hertha BSC die Erfolgsserie nicht fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl hat den 4. Sieg hintereinander verpasst. Die Berliner trennten sich von Darmstadt 98 1:1. RBB 24 Inforadio-Reporter Jakob Rüger hat das Unentschieden gesehen.
Wenn beide Seiten mit dem Unentschieden hadern, dann war es eine gerechte Punkteteilung zwischen Hertha und Darmstadt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit gingen die Gäste durch Isak Littberg in Führung. Doch Alexander Vukotic erzielte per Eigentor den Ausgleich. Darmstadts Kapitän Clemens Riedel haderte mit der vergebenen Chance eines Auswärtssieges.
Ja, schon enttäuschend, weil wenn man führt, will man das Ding immer nach Hause bringen. Aber ich glaube, kein Vorwurf an Vuko da hinten, der ist schwer zu kriegen. Und dann geht einer leider mal rein, so ein Ball. Aber man muss sagen, wir haben 60, 70 Minuten gut Druck gemacht, haben gute Spielpassagen gehabt.
Doch die Lilien belohnten sich nicht mit dem zweiten Tor. So wurde eine passive Hertha mit dem Ausgleich nach einer Stunde immer stärker. Toni Leistner traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten, sehr zum Ärger von Trainer Stefan Deitel.
Reaktion meiner Mannschaft war top. Diese Intensität, noch eins draufzupacken, war gut. Und dann kannst du so ein Spiel drehen. Und ich glaube schon, dass wir gerade nach dem Ausgleichstreffer näher am 2:1 waren als die Darmstädter. Und das sind positive Dinge, wenngleich natürlich wir gerne heute gewonnen hätten.
Das 1:1 war am Ende ein gerechtes Ergebnis. Es reicht jedoch beiden Teams nicht, um nach diesem 29. Spieltag den Klassenerhalt zu feiern.
Der SSV Ulm hat in der zweiten Liga heute für eine dicke Überraschung gesorgt. Der Tabellenvorletzte besiegte Aufstiegskandidat 1. FC Magdeburg. Michael Bollenbacher über den Ulmer Heimsieg.
Ein Lebenszeichen im Keller. Der SSV Ulm schafft die Überraschung und gewinnt mit 1:0 gegen den Favoriten aus Magdeburg. Für tapfer kämpfende Ulmer war es der beste Torjäger Semir Telalovic, der das Tor des Tages erzielte. In der 17. Minute vollendete der gebürtige Schwabe nach schöner Hereingabe von Aaron Keller zum 1:0 sein 10. Saisontreffer. Magdeburg hatte in der Folge zwar mehr Ballbesitz, ohne aus diesem allerdings Kapital zu schlagen. In der 7-minütigen Nachspielzeit hatte Ulms Krattenmacher noch die große Chance auf das 2:0, doch es reichte auch so. Aufopferungsvoll kämpfend schaffte Ulm die Überraschung gegen den Favoriten aus Magdeburg und hat aktuell einen Punkt Rückstand auf Preußen Münster auf Rang 16.
Außerdem musste sich Hannover 96 heute Elversberg mit 1:3 geschlagen geben. Der Hamburger SV führt die Tabelle an vor Köln und Elversberg. Hertha liegt auf dem 12. Platz und am Tabellenende Münster, Ulm und Schlusslicht Regensburg. In der Frauenbundesliga rückt der Abstieg von Turbine Potsdam immer näher. Das abgeschlagene Schlusslicht der Tabelle konnte auch beim drittletzten Carl Zeiss Jena nicht den ersten Saisonsieg feiern. Die Potsdamerinnen kassierten eine knappe Niederlage. Florian Eib hat sie gesehen.
Nach einem Jahr Fußball-Bundesliga muss Turbine Potsdam wieder mit dem Abstieg rechnen. Trotz einer kämpferischen Leistung unterlag das Team von Kurt Russ Carl Zeiss Jena mit 0:1 und bleibt damit mit einem Punkt Tabellenletzter. Allen voran Kapitänin Viktoria Schwalm hat in der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit mit einem Freistoß und einem Schuss ans Außennetz die Führung für Potsdam auf dem Fuß. Für Jena reichte am Ende ein langgeschlagener Freistoß in der 64. Minute. Der rutschte durch die gesamte Turbine-Abwehr durch. Isabella Jaron köpfte aus Nahdistanz ein. 1660 Zuschauer verfolgten dieses Kellerduell der beiden offensivschwächsten Teams, wobei Jena zuletzt zumindest Punkte einfahren konnte und den Klassenerhalt nun so gut wie sicher hat. Drei Spieltage vor Schluss wird es für Aufsteiger Turbine Potsdam dagegen nun immer unwahrscheinlicher, noch die Klasse zu halten.
Ja, Turbine hat von 19 Spielen 18 verloren und nur einmal ein Unentschieden geschafft. Eine verheerende Bilanz. Robert Blömicke hat mit dem Turbine-Trainer gesprochen. Unüberhörbar ein Österreicher.
Ja, Kurtrus, wie groß ist jetzt die Enttäuschung hier gegen den, in einem ganz wichtigen Spiel, wo man ja den letzten Strohhalm hätte noch greifen können, hier letztendlich als Verlierer vom Platz zu gehen?
Ja, ich glaube, das macht man nicht froh. Das sieht man in die Augen und überrollt. Und bei der Gestik, die ganze Mannschaft ist zerstört, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das Trainer natürlich auch, weil ich habe schon eine hoffe, dass wir heute noch 3 Punkte holen, dass wir noch ein bisschen eine Chance haben, dass wir noch leben und so. Und ja, das tut ja dann richtig weh, wenn du das Spiel an sich verlierst.
Aber war das dafür heute einfach auch zu wenig Mut?
Nein, wir haben mit 3 Stürmern gespielt. Im Prinzip ist einfach das nicht aufgegangen, dass wir die Bälle vorne reingebracht haben. Wir waren ein bisschen zu umständlich. Vielleicht hat auch ein bisschen die Angst mitgespielt beim Training, muss ich sagen, hat es gut ausgeschaut. Ja, es ist halt einfach so, dass man auch Möglichkeiten gehabt hat, dass man das erste Tor schießt. Und das wäre es gegangen. Ich glaube, dann wäre ein bisschen Ruck durch die Mannschaft gegangen. Aber natürlich, wenn du dann ein Tor kriegst, dann hat man mit 4 Stürmern gespielt. Und dann war dann schon jener dann natürlich besser. Aber wir haben leider das Tor. Wir haben derzeit, ich weiß auch nicht warum, wir können kein Tor schießen. Und das ist halt hart. Und kommt bei so einem Spiel dann.
Was heißt das jetzt für Turbine Potsdam? Sie wissen ja selber, wie schwer auch so ein Aufstieg wieder ist. Jetzt geht es wieder runter.
Ja, es wird ganz, ganz schwer. Ich meine, der Verein wird sehr Gedanken gemacht haben, wie das weitergeht. Ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, wie das Ganze jetzt ausschaut. Es ist sehr traurig. Es tut mir richtig leid, dass ich das nicht geschafft habe, den Umschwung. Ja, im Prinzip müssen wir uns alle bei der Nase nehmen. Die Mannschaft, das Trainerteam, ich glaube auch der Verein selber auch. Und ja, im Prinzip geht es darum, jetzt da einen kühlen Kopf zu bewahren und richtige Dinge zu machen, dass die Mannschaft wieder so ein Auftreten kriegt, wie sie es gehört.
Spitzenreiter FC Bayern hat heute unterdessen das Spitzenspiel beim zweiten Eintracht Frankfurt mit 3:0 gewonnen. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen hat sich Deutschland im tschechischen Budweis gegen Norwegen mit 5:2 durchgesetzt. Das erste WM-Spiel hatte das DEB-Team noch 2:5 verloren gegen Schweden. Nächster Gegner ist am Montag Ungarn. Und damit zurück in die Fußball-Bundesliga der Männer. Heute Abend das Spitzenspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Also die beiden Teams treffen aufeinander, die noch in der Champions League vertreten sind. Letzte Eindrücke vor der Partie live aus München von unserem Reporter Taufik Khalil.
Es kribbelt, es prickelt, es ist Topspielzeit in München. Der BVB zu Gast beim FC Bayern München. Die Bayern, das hat Vincent Kompany gesagt, noch ein bisschen sauer vom letzten Jahr. Da haben sie 0:2 verloren gegen Borussia Dortmund. Ja, und sie wollen sich heute quasi warm spielen. Sie wollen sich viel Mut anspielen für das Spiel in Mailand. Dann in ein paar Tagen, wo sie das 1:2 aus dem Rückspiel drehen wollen. Borussia Dortmund will sich das 0:4 aus den Klamotten schütteln gegen Barcelona und gleichzeitig Punkte sammeln in Richtung, wir träumen noch davon, im nächsten Jahr europäisch zu spielen. Die Bayern könnten heute in der Meisterschaft auf 8 Punkte vor Leverkusen davonziehen, nachdem die ja gepatzt haben. Also eigentlich perfekte Bedingungen. Alle müssen, alle wollen im Topspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund.
Und mehr zu diesem Spiel nach den 19 Uhr Nachrichten hier im Inforadio. Ich kann noch ganz schnell sagen, dass der THW Kiel das Pokalfinale im Handball erreicht hat durch einen knappen Erfolg über die Rhein-Neckar-Löwen 32:31 nach Verlängerung. Und soweit der Sport für diese Stunde mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Frankfurt-Mitte und Frankfurt-West. Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Die B96 Luckau Richtung Finsterwalde. Zwischen Luckau und dem Abzweig nach Gusmar ist die B96 nach einem Unfall derzeit gesperrt. Die B166 Kreuz Uckermark Richtung Schwedt. Zwischen Zichow und Passow steht ein defektes Fahrzeug. Außerdem ist die Feuerwehr gerade damit beschäftigt,
beschäftigt, eine Ölspur zu beseitigen. Damit zum Stadtverkehr Berlin. Etwas voller ist es auf dem Stadtring in beiden Richtungen zwischen Funkturm und Dreieck Charlottenburg, auf der Baumschulenstraße von der Spätstraße zur Südostallee, auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung Biesdorf und auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. In Charlottenburg ist die Schlossstraße wegen eines Polizeieinsatzes zwischen Kaiserdamm und Zillestraße in beiden Richtungen gesperrt. Und aktuell ist zur U-Bahn wegen eines Polizeieinsatzes, nämlich dem gleichen, fahren ersatzweise Busse zwischen Theodor-Heuss-Platz und Deutscher Oper.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Aus New York, Giselle Ucker.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
Die USA und der Iran haben zum ersten Mal seit Jahren wieder über das umstrittene iranische Atomprogramm verhandelt. Hochrangige Vertreter beider Seiten trafen sich dafür im Oman. Das Sultanat tritt als Vermittler auf. Was genau besprochen wurde, ist nicht bekannt. Der Iran will erreichen, dass die Wirtschaftssanktionen gelockert werden. Mehrere westliche Staaten werfen dem Iran dagegen vor, nach Atomwaffen zu streben. In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat geschah auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte, RBB 24.
Zunächst gerieten dort zwei Männer in Streit. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort habe er dann Polizisten mit hoch erhobenem Messer bedroht. Daraufhin habe ein Beamter auf ihn geschossen. Der Messerstecher kam verletzt ins Krankenhaus.
Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Ermittlungen gegen Brandenburgs Wirtschaftsminister Keller gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Wie der SPD-Politiker selbst mitteilte, hat er 4.000 Euro an einen gemeinnützigen Verein überwiesen. Damit sei das Verfahren gegen ihn eingestellt. Keller hat auf der Homepage des Landtags einen Uni-Abschluss angegeben, den er noch nicht erworben hatte. Er räumte inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten am Nachmittag Hoffenheim gegen Mainz 2:0, Mönchengladbach gegen Freiburg 1:2, Bochum gegen Augsburg 1:2 und Kiel gegen St. Pauli ebenfalls 1:2. Und gerade eben begonnen hat die Partie Bayern München gegen Dortmund. Es steht noch 0:0. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend recht freundlich, zurzeit in Berlin Buch 18 und in Senftenberg 22 Grad. In der Nacht häufig klar oder gering bewölkt, die Temperaturen gehen auf 9 bis 4 Grad zurück. Morgen erst sonnig, danach zunehmend wolkiger, später auch Schauer oder kurze Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Frieden in Freiheit. Auf wen kann die Ukraine sich im Kampf gegen Russland noch verlassen? Seit über 3 Jahren kämpft die Ukraine gegen den russischen Angriff. Doch nun wertet ausgerechnet der bisher wichtigste Verbündete, die USA, den Aggressor Russland diplomatisch auf, angeblich auf der Suche nach Frieden. Was das für die Ukraine bedeutet und ob ihr Kampf für Freiheit zum Frieden führen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem ukrainischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Oleksiy Makeyev. Guten Tag, Herr Botschafter.
Guten Tag.
Matei fragt. Ein Podcast mit Sabina Matei.
Herr Botschafter, Deutschland bekommt im Mai voraussichtlich eine neue Bundesregierung. Die Koalitionsvereinbarung, die jetzt gerade getroffen worden ist, die sichert der Ukraine in ihrem Kampf um die Freiheit von russischer Aggression die weitere Unterstützung zu. Hätten Sie sich konkretere Zusagen gewünscht?
Das, was wir während der Koalitionsverhandlungen gehört haben und was wir im Vertrag sehen, ist ein Schritt nach vorne. was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und also darüber habe ich als Botschafter immer gesprochen und dafür geworben. Ich freue mich, dass heute in Deutschland die beiden Parteien es spüren, dass es im Interesse Deutschlands ist, die Ukraine zu unterstützen. Und auch eine weitere Gratwanderung ist, nicht nur so lange wie nötig, sondern mit dem, was zur Verfügung steht. Und das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das ist die Formel, die der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz schon im Wahlkampf geprägt hatte. Also nicht mehr so lange wie nötig, so wie sein Vorgänger, sondern alles, was nötig ist zur Unterstützung der Ukraine. Sie halten das also tatsächlich für ein Versprechen, nicht für reine Rhetorik?
Ja, die Gesellschaft glaubt nicht besonders oft den Politikern, geschweige von Diplomaten. Wie ich Diplomatie verstehe, ist, dass man mit Lügen überhaupt nichts erreicht. Und dass Diplomatie des 21. Jahrhunderts unter Verbündeten müsste eine ehrliche Diplomatie sein. Und ich versuche mal, das auch auf die Politik herbeizuführen und hoffen, dass auch die Politiker mit ihren Wählern ein ernstes, aber auch ein ehrliches Gespräch führen. Und wenn man ehrlich ist, dann macht man das, was man verspricht und was man sagt. Davon gehe ich aus.
Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, das sind Ihre Maßstäbe. Bei welchem deutschen Außenminister, bei welchem deutschen Verteidigungsminister würden Sie die Interessen der Ukraine denn dann in guten Händen sehen?
Ja, das entscheiden natürlich jetzt die Koalitionspartner. Ein paar Namen kursieren schon in Berlin. Und ich muss sagen, dass sehr viele Minister ich persönlich sehr gut kenne und schätze. Und das gibt mir viele Gründe zu hoffen, dass es dann vorwärts, also weiter vorangehen wird. Und ich weiß, dass auch zum Beispiel Boris Pistorius in der Ukraine im politischen Spektrum, aber auch beim Militär hochgeschätzt ist.
Und wie steht es um Friedrich Merz, den mutmaßlich nächsten Bundeskanzler? Kennen Sie den? Wird er in der Ukraine auch wahrgenommen?
Ja, er wird wahrgenommen. Friedrich Merz war, glaube ich, einer der ersten Politiker, die in die Ukraine nach dem Ausbruch des Großen Krieges gereist ist. Er war zweimal schon in der Ukraine, zuletzt im Dezember. Sie haben schon einige Male mit dem Präsidenten Zelensky getroffen, auch zuletzt während der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ja, die Worte von Friedrich Merz werden in der Ukraine diskutiert und verfolgt.
Das Interessante an dieser Koalitionsvereinbarung ist, dass das Wort Krieg in dieser Vereinbarung nur im Zusammenhang mit der Ukraine vorkommt, aber nicht im Zusammenhang mit dem Rest Europas, nicht mit dem Westen, nicht mit Deutschland, obwohl seit Jahren von einem hybriden Krieg Russlands auch auf uns die Rede ist. Ist das ein Fehler, das nicht zu benennen?
Was ich genau weiß, dass das Wort Ukraine 17 Mal in diesem Koalitionsvertrag vorkommt. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Und nicht nur dort, wo es um Krieg geht, sondern dort, wo es um Europa geht. Wo es um Sicherheitseuropa geht, ist natürlich unmöglich, den russischen Krieg gegen die Ukraine außer Acht zu lassen. Das, was Sie sagen zum Thema Krieg, leider, und das haben wir auch in der Wahlkampagne gesehen, sehr viele Parteien und Politiker haben es bevorzugt, das Thema Krieg nicht besonders intensiv zu besprechen oder zum Thema der Wahlkampagne zu machen. Und das, glaube ich, ein echtes Versäumnis, weil sonst wird es den Menschen, vielen Menschen überhaupt nicht klar, warum man von Renten oder von den Preisen kaum sprechen kann, wenn es das Thema äußere Sicherheit, Bedrohungslage, mögliche Angriffe auf Europa und auch Deutschland, die andauern, und das wissen wir. Und das Thema Frieden und Friedensverhandlungen, all das gehört zum Alltag in Europa. Und man darf nicht wegschauen. Ich hoffe sehr, dass es auch jetzt nach der Wahlkampagne auch die schwierigen Themen von der Regierung und von Politikern angesprochen werden. Und meine Wenigkeit, ich stehe zur Verfügung, um auch mit Menschen weiter zu sprechen. Das habe ich gemacht in der Wahlkampagne, ohne in die Wahlen einzumischen. Und ich habe gute Ergebnisse bekommen nach diesen Gesprächen, Podiumdiskussionen, Townhall-Diskussionen und einfach Treffen mit Menschen in Chemnitz, in Aachen, in Leipzig und Dresden, in Schwerin.
In ganz Deutschland also.
In ganz Deutschland, ja.
Ein schwieriges Thema unter der vorangegangenen, jetzt noch geschäftsführenden Bundesregierung war immer die Unterstützung, die Art, der Umfang der Unterstützung der Ukraine, gerade was militärisch anging. Friedrich Merz spricht jetzt davon, alles, was nötig ist, zu geben. Was ist denn nötig? Was benötigt die Ukraine derzeit am meisten, um ihre Freiheit zu verteidigen?
Nur ein Beispiel. Freitag, letzte Woche. Nachmittag, ein warmer Tag, Frühling in der Ukraine, Stadt Kryvyi Rih. Kinder auf dem Kinderspielplatz. Und plötzlich eine russische Rakete, ballistische Rakete mit Streumunition. 9 Kinder getötet, 20 Menschen getötet. Ballistische Raketen können fast ausschließlich von einem Patriot-System abgefangen werden. Und wir sind Deutschland sehr dankbar dafür, dass 3 Patriot-Systeme aus dem deutschen Bestand in die Ukraine geliefert wurden. Deutschland ist weit vorne im Vergleich zu anderen Ländern, die über diese Systeme verfügen. Aber meine Aufgabe als Botschafter der Ukraine, auch dafür zu sorgen, dass mehr Systeme kommen und auch mehr Raketen dafür zur Verfügung gestellt werden, weil jede Rakete kann so einen Angriff abwehren und 20 oder mehr Menschenleben zu retten. Und deswegen hat mein Präsident Volodymyr Zelensky klar gesagt, wir brauchen noch mehr von diesen Patriot-Systemen, und Botschafter auf der ganzen Welt suchen danach und versuchen, die Regierungen zu überzeugen, dass diese Patriot-Systeme der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Deutschland hat auch sehr viel gemacht in der Sache Luftverteidigung. Iris-T-Systeme, 6 davon, also volle Batterie, 6 Batterien, verteidigen die Ukraine heute. Die weiteren kommen. Gepard, Flakpanzer sind die besten Waffen gegen russische Drohnen. Aber wenn wir nochmals überlegen, Ukraine ist riesengroß. Und so ein System kann vielleicht ein Dorf oder ein Umspannwerk schützen, aber flächenmäßig ist Ukraine immer noch 3 Jahren nach dem Beginn der täglichen russischen Raketenangriffen immer noch nicht geschützt. Deswegen Flugabwehrsysteme sind für uns seit langem das Wichtigste.
Die Bundesregierung in Spe hält auch an der NATO-Mitgliedschaft für ihr Land fest. Die wird aber wohl nicht kommen, jedenfalls nicht mit einem Donald Trump im Weißen Haus. Wäre denn der Beitritt zur EU ein adäquater Ersatz dafür?
Wir sprechen nicht über Ersatz, wir sprechen über eine umfangreiche Lösung. EU und NATO-Mitgliedschaft sind in der ukrainischen Verfassung als Ziel verankert. Die Menschen überall in Europa begreifen es heute nach dem russischen Überfall der Ukraine viel besser, was diese Sicherheit, äußere Sicherheit heißt. Das haben die Finnen und Schweden begriffen und sehr schnell in die NATO beigetreten sind. Das haben nach meinem Gefühl die Deutschen nicht unbedingt verstanden, woher kommt diese äußere Sicherheit. Es ist so ein tolles Gefühl, in Sicherheit, in der Demokratie, in Freiheit zu leben, als ob es einfach vom Gott gegeben ist und da braucht man nichts zu machen, einfach genießen. Aber wir wissen über die deutschen Tugende der Arbeit und daran hat gearbeitet werden, damit diese Sicherheit gewährleistet wird. Und das muss ich ganz klar Ihrer Hörerschaft sagen, Sicherheit in Deutschland ist von Männern und Frauen in Uniform gewährleistet, vom Bundeswehr und auch davon, dass Deutschland Mitglied der NATO ist. Und das heißt, wenn es was Schlimmes passiert, dann stehen die Verbündete, die anderen Nationen an der Seite Deutschlands oder an der Seite eines anderen Bündnispartners.
Aber genau das ist jetzt ja in Frage gestellt durch den amerikanischen Verbündeten in Gestalt der Regierung Trump. Wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen. Das ist das Gefühl hier. Manche Experten sagen sogar, Trump habe im Grunde die Seiten gewechselt. Die Europäer sind jetzt keine Partner mehr, vielleicht sogar Gegner. Und Russland ist der Partner. Bestürzt Sie das nicht?
Also ich werde bei weitem nicht so weit gehen, in dem, wie wir die heutige Lage bezeichnen. Ich glaube, wir alle sind daran interessiert, dass die Vereinigten Staaten weiterhin als Verbündete Europas agieren. Und die sind natürlich ausschlaggebend für den Frieden und Stabilität in Europa und in der ganzen Welt. Was aber viele hier in Deutschland in den letzten 2 Monaten nach dem Wechsel im Weißen Haus verstanden haben, Europa muss viel mehr dafür tun, um diese Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Das war also für uns schon lange eine Offenbarung. Und dafür habe ich auch geworben, dass Europa viel mehr das Sagen haben muss, viel mehr in die eigene Verteidigung und in die Rüstungsindustrie investieren muss, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und ich freue mich riesig, dass in den letzten 2 Wochen mein Lieblingswort, das ich immer vorschlage, zum Wort des Jahres zu krönen, das Wort Führungsrolle, von vielen Politikern jetzt ausgesprochen wurde. Man spricht über Führungsrolle Deutschlands. Und das ist für mich ein gutes Zeichen und ich hoffe sehr, dass es nicht nur Rhetorik ist, sondern ein Aktionsplan.
Aber derweil haben, also was Europa angeht, ja nun Großbritannien und Frankreich eine Führungsrolle eingenommen. Die haben eine Koalition der Willigen gebildet, die sich diese Woche auch im Brüsseler NATO-Hauptquartier getroffen hat. Da wurde darüber diskutiert, wie der Ukraine ein Höchstmaß an Sicherheit gegeben werden kann, falls sie sich auf einen Waffenstillstand irgendwann einlässt. Wie sollte so eine etwaige Truppe zur Sicherung des Friedens in der Ukraine aussehen?
Oh, das wird jetzt von den Militärs diskutiert und ich gehe davon aus, dass auch die Deutschen nach der Bildung der Regierung und nach der Wahl des Bundeskanzlers auch sehr aktiv an diesen Gesprächen teilnehmen. Für uns ist es viel zu früh zu sagen, was für eine Truppe sein kann, weil das hängt natürlich davon ab, wie die Verhandlungen mit den Russen enden. Also die haben erst begonnen, die Amerikaner haben mit uns gesprochen, dann mit den Russen. Aber was haben wir gesehen, dass die Russen überhaupt kein Interesse an diesem Frieden haben? Wenn wir das eingewilligt haben und vereinbart haben, dass ja, wir würden jetzt Waffenstillstand zustimmen. Wir sehen, dass Russen attackieren uns weiter mit Drohnen und Raketen und mit vielen zivilen Toten. Das ist alles andere als Waffenstillstand und somit senden sie eine klare Botschaft an Washington und auch an Europa. wir sind an diesem Frieden überhaupt nicht interessiert. In diesem Sinne, es ist immer noch zu früh zu sprechen über irgendwelche Friedensmission, sondern darum, wie überhaupt so ein unverlässlicher Gesprächspartner wie Russland davon abgehalten werden kann, weitere Angriffe auf die Ukraine, auf die Nachbarn oder auch auf Europa zu veranstalten. Wir sind ganz am Anfang von diesen Gesprächen.
Der amerikanische Präsident dagegen glaubte, dass er innerhalb kurzer Zeit so einen Waffenstillstand, vielleicht sogar einen Frieden in der Ukraine herstellen könnte. Sie haben gesagt, man habe zuerst mit der Ukraine gesprochen. Wir erinnern uns an die Bilder aus dem Weißen Haus. Das war nicht sehr vielversprechend. Aber vor allem verhandeln die USA jetzt direkt mit Russland. Die Ukraine sitzt nicht direkt mit am Tisch. Hat ihr Land denn de facto wirklich ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen über sein Schicksal?
Ja, das ist wichtig zu verstehen. Zuerst haben die Gespräche zwischen der Ukraine und Vereinigten Staaten stattgefunden. Dann sind Amerikaner ins Gespräch mit Russen gekommen. Zurück zu uns. Wir hatten bis jetzt keine direkten Gespräche mit Russen. Und das waren erst die ersten Kontakte. Und es lässt sich jetzt feststellen, ob wirklich die Russen mit Worten und mit Taten an diesen Friedensverhandlungen interessiert sind. Nochmal, seit einem Monat liegt unser Angebot für einen umfassenden Waffenstillstand auf dem Tisch, aber Angriffe auf Zivilisten werden verstärkt und nicht reduziert. Es gibt sehr wichtige Dinge, die gemacht werden können, auch von unseren Verbündeten, damit man den Russen zum Verhandlungstisch zwingen kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, das sind die weiteren Sanktionen gegen Russland. Die Entscheidung über dem eingefrorenen russischen Staatsvermögen. Das wurde auch im Koalitionsvertrag auch erwähnt, was ich wirklich wichtig finde. Und dass man weitere Pläne, konkrete Pläne zur militärischen Unterstützung der Ukraine, zur Aufrüstung, Investitionen in die ukrainische Rüstungsindustrie, damit wir selber uns mit unseren Waffen schützen können. All die Schritte sind ausschlaggebend für erfolgreiche Verhandlungen, weil wir wissen es aus unserer Erfahrung ganz genau, und das wissen die Amerikaner und auch die Deutschen, mit Russland kann man verhandeln nur aus der Position der Stärke. In diese Position müssen wir und unsere Partner versetzt werden.
Aber Europa allein kann das nicht leisten. Dazu sind die USA nötig. Aber die USA, das sehen wir doch gerade, werten Wladimir Putin vom globalen Paria wieder zum gern gesehenen internationalen Partner auf. Trump hat die Ukraine jetzt mit Zöllen überzogen, nicht aber Russland.
Manchmal freue ich mich sehr, dass ich mit all den Komplikationen und Schwierigkeiten Botschafter der Ukraine in Deutschland bin und nicht in den Vereinigten Staaten. Und das erspart mir die tiefgreifende Diskussion über Amerika. Was ich aber ganz genau weiß, es geht auch in diese Richtung, dass Deutschland und Europa mit am Tisch sitzen müssen bei diesen Friedensverhandlungen, weil erstens unsere Sicherheit ist unteilbar. Frieden Ukraine heißt Frieden in Deutschland. Es heißt Frieden in Europa. Und deswegen hoffen wir auf ein starkes Deutschland, das uns unterstützt, so lange wie nötig und mit allem, was nötig ist. Ich freue mich, dass auch vom Friedrich Merz, wie er das gehört habe, Germany is back on track. So, Deutschland ist zurück. Das macht uns Hoffnung, weil ich muss gestehen, die Ukrainer haben die besten Hoffnungen auf Deutschland. Auf kein anderes Land und Volk hoffen wir sehr, dass es uns unterstützt wie Deutschland.
Warum? Warum gerade Deutschland?
Das hat sich in den letzten Jahren geändert und ich habe auch daran gearbeitet, um unseren Menschen in der Ukraine zu erklären, dass Deutschland einen langen Weg hinter sich hat von 5000 Helmen bis zum zweitstärksten Unterstützer der Ukraine. Das, was ich von Anfang an hier in Deutschland machte, indem ich dem deutschen Steuerzahler und der Regierung für jede Waffenlieferung dankte, ist schon etabliert zu einem Spruch in der Ukraine: Danke Deutschland. Wissen Sie, nicht nur die Militärs, die deutsche Waffen benutzen, um uns zu verteidigen, wissen es hochzuschätzen. Einfach die Einwohner von Odessa. Wenn mein Freund mir sagt: Oleksiy, ich glaube, es ist gerade bei uns das Ding da aus Deutschland gekommen, weil ich höre den neuen Geräusch von Flugabwehrsystemen. Das müsste Iris-T sein. Das wissen unsere Menschen zu schätzen, dass diese Waffen unsere Leben retten und dass Deutschland jetzt wirklich an der Spitze in der Unterstützung der Ukraine steht.
Im Kern geht es beim Abwehrkampf der Ukraine um Freiheit. Hat sich das Freiheitsverständnis Ihrer Landsleute seit dem russischen Überfall eigentlich verändert?
Freiheit ist etwas, womit wir unser ganzes Leben verbracht haben. Kampf um Freiheit. Wir gehen davon aus, dass Freiheit ist immer den Kampf wert. Das haben wir während der Revolutionen in der Ukraine bestätigt. Die Orangene Revolution, als uns die Freiheit wählen zu dürfen genommen wurde und die Präsidentschaftswahlen gefälscht wurden, sind wir auf die Straße gegangen, um zu protestieren und um frei wählen zu können. Dann die Revolution der Würde 2013, 2014, als uns unser Wunsch zurück nach Hause ins Europa zu kommen, auch weggenommen wurde. Seit 2014 dauert dieser Kampf um Frieden und um Unabhängigkeit, nachdem die Russen uns Krim und Teile Donbass weggenommen haben. Und jetzt sind 20% unseres Territoriums unter russischen Besatzung. Freiheit ist eine Herausforderung, ist den Kampf wert. Und Freiheit erfordert Stärke. Demokratie muss besser bewaffnet werden als Autokratie. Und das sind die Erkenntnisse der Ukraine in diesen 11 Jahren Krieges gegen die Ukraine.
Herr Botschafter, was wäre für die Ukraine dann ein Frieden, der ihre Freiheit garantiert?
Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew, in Lviv, in Donetsk und Luhansk, in Jalta und Simferopol auf der Krim sagen können: Ich bin frei, ich genieße diese Freiheit, ich genieße Unabhängigkeit, dann ist diese Freiheit erreicht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht einfach wie in einem Computerspiel Grenzen ziehen werden, ungeachtet von Menschen, sondern wirklich alles dafür tun, damit die Menschen in Freiheit leben. Wir wollen diese Freiheit für die ganze Ukraine und alle Ukrainerinnen und Ukrainer.
Vielen Dank, Herr Botschafter.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit Oleksiy Makejew, dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, führte Sabina Matay.
Matay fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Frankfurt-Mitte und Frankfurt-West Behinderungen nach einem Unfall. Die B96 Luckau Richtung Finsterwalde zwischen Luckau und dem Abzweig nach Gosmar ist die B96 nach einem Unfall gesperrt. Die B158 Richtung Berlin zwischen der A10 und Ahrensfelde Stau, 10 Minuten sollten Sie mehr einplanen. Die B166 Kreuz Uckermark Richtung Schwedt zwischen Zichow und Passow steht ein defektes Fahrzeug, außerdem beseitigt die Feuerwehr eine Ölspur. Zum Stadtverkehr Berlin, etwas voller ist es auf dem Stadtring in beiden Richtungen zwischen Funkturm und Dreieck Charlottenburg, auf der Schlesischen Straße Richtung Schlesisches Tor sowie rund um den Hermannplatz einschließlich der Karl-Marx-Straße. In Charlottenburg läuft ein Polizeieinsatz. Die Schlossstraße ist zwischen Kaiserdamm und Zillestraße in beiden Richtungen gesperrt. Deswegen ist auch die U-Bahn-Linie 12 unterbrochen, und zwar zwischen Theodor-Heuss-Platz und der Deutschen Oper. Es fahren ersatzweise Busse. Allen unterwegs eine gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Aus New York, Giselle Ucker.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
Zum ersten Mal seit Jahren hat es ein Gespräch zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm gegeben. Danach hieß es, dass die Gespräche im Oman fortgesetzt werden sollen. Unser Korrespondent für den arabischen Raum, Moritz Behrendt.
Nach mehr als 2 Stunden indirekter Verhandlungen habe es einen kurzen Austausch zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem US-Sondergesandten Witkoff gegeben. Witkoff hatte vor dem Treffen erklärt, die Forderung der USA sei, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig auflösen müsse. Es gebe aber Raum für Kompromisse. In keinem Fall dürfe der Iran aber in den Besitz von Atomwaffen kommen. Das iranische Regime behauptet, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Salih sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Spahn ist dafür, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen, wie man mit anderen Oppositionsparteien auch umgeht. Es gehe darum, die richtige Balance zu finden. In Berlin-Charlottenburg ist es am Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht. Ein Beamter habe daraufhin geschossen. Der mutmaßliche Messerstecher sei verletzt ins Krankenhaus gekommen. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Die Partie endete 0:0. Außerdem spielten am Nachmittag Hoffenheim gegen Mainz 2:0, Mönchengladbach gegen Freiburg 1:2, Bochum gegen Augsburg 1:2 und Kiel gegen